möchte euch bitten, nochmal aufzustehen und vor den lebendigen Gott zu treten. Jesus Christus, unser Herr und unser Gott, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen, Herr, dass es uns vollumfänglich überliefert worden ist und wir darin studieren dürfen. Und ich bitte dich, dass du hilfst beim Reden und Hören, beim Verstehen, Herr, dass du selbst Gnade gibst und durch deinen Geist in unseren Herzen wirkst. Amen. Die folgende Geschichte ist eine fiktive Geschichte aus dem alten Ägypten. Und dort gab es eine uralte Prophezeiung. Und die lautet wie folgt: Wenn der Phönix ist nun dein gefiedert Tier, dann hast du doch ein kluges Ding. Er ist nicht bloß zur Freude oder Zier, sondern wird dich retten aus der Schlinge. Darum halt ihn nicht in Ketten, denn er macht sich auf den Weg. Er alleine wird dich retten, auch wenn er am Ende nicht mehr lebt. Ein Phönix, vielleicht kennt man solche Bilder, ist ja ein mythisches Wesen aus der Mythologie, welches am Ende seines Lebens verbrennt und dann zu Asche wird. Und aus der Asche entsteht dann ein neuer Phönix, so wird gesagt. Und da erkennen wir auch unser Sprichwort, was wir so manchmal vielleicht sagen, wie ein Phönix aus der Asche. Ja. Und so war der junge Ägypter Anubis einst in den fruchtbaren Wäldern des Nildeltas unterwegs und hatte einen wunderschönen jungen Vogel gefunden. Zu Hause zeigte er diesen Vogel dann seinem Vater, einem berühmten Gelehrten aus Alexandria, und der entdeckte sofort diese weißen kleinen Dreiecke im Gefieder des Vogels. Und er wusste, sein Sohn hatte den Phönix gefunden, über den diese uralte Prophezeiung bekannt war. Eines Tages sollte es soweit sein, dass dieser Phönix seinem Sohn das Leben retten wird. 17 Jahre später, als der junge Anubis bereits erwachsen war, lag er in der Hängematte seines Hauses. Nichts ahnend kam sein gieriger und neidischer Cousin Ebone, bewaffnet mit einem Messer, um Anubis umzubringen. Und als er durch den Hauptraum dieses Hauses schlich, bemerkte er den großen feuerroten Phönix nicht. Dieser wiederum beobachtete, was Ebone tat. Er zog ein Messer und begann rauszulaufen in den Garten, um Anubis zu erstechen. Und als der Cousin Anubis gerade den tödlichen Schlag setzen wollte, da kam der feuerrote Phönix angeflogen und schlug ihm das Messer aus der Hand. Ebone war verdutzt. Aber er fing sich sehr schnell wieder und zog sein verstecktes Messer und verletzte diesen Phönix schwer. Mit letzter Kraft erwischte dieser den Hals von Ebone mit seinen Krallen. Er schrie auf und wenige Sekunden später verstarb er. Durch den Schrei geweckt sah Anubis das ganze Bild vor sich. Sein Cousin, das Messer, den Phönix, und er wusste sogleich, die Prophezeiung ist wahr geworden. Der Phönix hat sich auf den Weg gemacht, um ihn, Anubis, zu retten. Anubis sah, dass der Phönix sterben würde, aber sein Leben wurde gerettet. Und nun verstand Anubis die Prophezeiung in ihrem ganzen Umfang. Er alleine wird dich retten, auch wenn er am Ende nicht mehr lebt. Der Phönix saß sich quälend in der Ecke des Gartens, seine letzten Atemzüge ziehen. Anubis war so erstaunt über diese Tat dieses Vogels. Er war ergriffen von dem Opfer dieses Tieres. Und er war unendlich dankbar, weiter leben zu dürfen. Auf einmal ging der Phönix in Flammen auf und verbrannte, zerfiel zu Asche. Anubis war traurig, aber zutiefst dankbar für diese Opferung. Voller Erstaunen sah er, wie die Asche sich zu bewegen begann. Auf dem Weg zur Rettung, Leiden, Opfer, Tod, Auferstehung, eine Prophetie. So beschreibt es uns auch Markus in seinem Evangelium an drei Stellen. Er berichtet nicht von irgendeinem Phönix, da hinkt dieses Beispiel, sondern er berichtet von Jesus Christus, der seinen Jüngern auf dem Weg von seiner Rettung, von seinem Leiden, von seinem Opfer, von seinem Tod und von seiner Auferstehung berichtete. Jesus selbst zeigt sich hiermit als Vorbild in Hingabe und in Opfer für seine Jünger. Und wir werden heute davon lesen, wie Jesus seinen Jüngern das zum dritten Mal bereits versucht hat, deutlich zu machen, was mit ihm geschehen sollte. Lass uns gemeinsam diesen Text ausschlagen aus Markus 10. Markus 10, die Verse 32 bis 34. Der Text, den kennt vielleicht der ein oder andere als sogenannte dritte Leidensankündigung. So wird er auch oft in den Bibeln überschrieben. Dritte Leidensankündigung. Markus 10, die Verse 32 bis 34. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging vor ihnen her, und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgen, fürchteten sich, und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Worte des lebendigen Gottes. Und ich habe diesen Text unter dieses Thema gestellt, die Hingabe Christi für deine Erlösung. Die Hingabe Christi für deine Erlösung. Und wir werden uns zunächst anschauen, wie Jesus sich auf den Weg gemacht hat. Also erstens, Vers 32, er hat sich auf den Weg gemacht für deine Erlösung. Zweitens, er hat sich geopfert für deine Erlösung. Und drittens, er ist auferstanden für deine Erlösung. Wenn wir uns diese 3 Verse mal so grob anschauen, dann haben sie einen sehr düsteren, einen sehr traurigen Ton eigentlich, was Jesus da berichtet. Voller Schrecken, voller Furcht, voller Leiden. Und nur ein letzter Teilvers gibt einen gewissen Hoffnungsschimmer. Nach 3 Tagen wird er auferstehen. Immer wieder reiht Markus hier mit einem und diese ganzen Sachen aneinander, diese wörtliche Rede Jesu und das wird passieren und das wird passieren. Sehr typisch für Markus, für seinen Erzählstil, der sehr kurz angebunden, sage ich mal, die ganzen Begebenheiten noch vorher beschreibt. Wir müssen bedenken, das Markus Evangelium wurde vor allem auch für Heiden geschrieben, die durch diese Beschreibung der Heilungen und der Wundertaten Jesu erkennen sollten, wer Jesus ist. Wer ist denn Jesus? Er ist der Christus, der Messias, der Retter für die Menschen. Ja, wenn wir in Markus 10, Vers 45 einige Verse weiter lesen, dann haben wir da mehr oder weniger einen Schlüsselvers des Markus-Evangeliums, wo steht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und darum können wir unseren Text auch unter diese Überschrift stellen. Die Hingabe Christi für deine Erlösung. Auch wenn in unserem Text gar nichts von Erlösung steht, so dürfen wir wissen, das war die Absicht mehr oder weniger des Markus-Evangeliums, den Menschen zu zeigen, wer dieser Jesus war. Er ist gekommen, um den Menschen zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er ist gekommen, um Sünder zu rufen, macht Jesus an einer anderen Stelle deutlich. Und gerade dieses Leiden, das Opfer Christi, beschreibt Markus sehr ausführlich. Ja, in Kapitel 11 geht es darum, dass Jesus nach Jerusalem einzieht. Und die letzten 6 Kapitel, 11 bis 16, sind die letzten Tage Jesu, die sein Opfer, sein Leiden und ganz kurz auch noch seine Auferstehung beschreiben. Also mehr als 30% des ganzen Evangeliums machen das aus. Und hier, wo unsere Begebenheit ist, da geht es um Leiden, da geht es um Aufopferung, um Hingabe. Vers 21 sagt Jesus, hey, gib alles weg, geht es vom reichen Jüngling, gib alles weg, verkaufe alles und folge mir nach. Aufopferung für Jesus. Vers 28 macht Petrus dann deutlich, aber wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir haben alles hingegeben, wir haben alles aufgeopfert für dich. Wir sind dir nachgefolgt. Und nach unserer Begebenheit kommen Johannes und Jakobus, völlig unverständlich, bitten darum, zu Rechten und zu Linken Gottes oder Jesu zu sitzen. Da nehmen die sich echt was raus. Jesus sagt, darum geht's gar nicht. Es geht darum, wer der Erste sein will, der ist der Letzte. Der ist der Diener von allem. Und dann sagt er das, was wir gerade gelesen haben in Vers 45. Es geht um Nachfolge. Und Jesus selber als Vorbild für uns in Aufopferung und in Dienst und in Hingabe. Wenn wir diese drei Verse gerade gelesen haben, dann kennen wir ja schon den Ausgang. Wir wissen ja mehr, wir wissen, dass es passiert ist. Die Schrift berichtet davon und jeder, der hier ist und an Jesus Christus glaubt, er hat bereits Erlösung erlangt. Deine Erlösung durch Jesus Christus. Und damals aber, als das gesagt wurde, war Jesus noch auf dem Weg. Und das schauen wir uns jetzt an. Er hat sich auf den Weg gemacht für dich, für deine Erlösung. Sie waren auf dem Weg, gingen hinauf nach Jerusalem, berichtet uns Markus. Also ein Teil der Leute war unterwegs mit Jesus, seine Jünger waren dabei und sie waren unterwegs in Richtung Jerusalem. Und ich habe uns mal einfach diese Karte hier mitgebracht. Sie kamen von ganz oben im Norden in Caesarea Philippi, gingen am See Genezareth vorbei, kamen in dieses Land Perea und dann in Richtung Jericho und Jerusalem. Das sind die Kapitel 8 bis 10, die Markus hier beschreibt, wie Jesus den Weg geht auf Jerusalem ausgerichtet. Sie waren kurz vor Jericho, hatten vielleicht noch 40 bis 60 Kilometer zu gehen und sie gingen hinauf nach Jerusalem. Hinauf. Jerusalem liegt viel höher, 835 Meter liegt der Ölberg über dem Meeresspiegel. Die Jordanquelle gerade mal bei 80 Metern, die Quelle. Wir wissen alle, Wasser fließt nur runter. Also es geht bis 415 Meter unter dem Meeresspiegel, wo der Jordan dann in das Tote Meer mündet. Und so gehen sie hinauf nach Jerusalem, diesen beschwerlichen Weg bis dahin, was geschehen würde, wo Jesus selbst Opfer werden wird. Und diese Information, die gibt Markus oder die gibt Jesus erst auch bei der dritten Leidensankündigung. Vorher wussten sie gar nicht das Ziel. Ich meine, vielleicht wussten sie es aus anderen Gesprächen, aber hier sagt er, was das Ziel ist. Es ist Jerusalem. Ja, von zweimal, wie gesagt, ist die dritte Leidensankündigung. Schon zweimal vorher berichtet Markus davon, wie Jesus den Jüngern erklärt, was mit ihnen geschehen wird. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem. Und plötzlich erschraken sie. Aus einem erstmal nicht erkennbaren Grund. Eine Gruppierung von Nachfolgern lesen wir hier, die fürchteten sich. Aus einem nicht erkennbaren Grund. Wenn ihr die Schlachterübersetzung habt, dann ist es mehr oder weniger eine Gruppe, die hier beschrieben wird. Aber es ist durchaus logisch, dass dort mehr Menschen unterwegs waren. Sie waren unterwegs, wohin? Nach Jerusalem zum Passafest. Das sollte in wenigen Tagen stattfinden. Und so waren mehr Menschen unterwegs, eben zwei Gruppierungen. Jesus nimmt dann nämlich die 12 ja noch zu sich und belehrt sie über das, was mit ihnen geschehen würde. Warum Schrecken? Warum Furcht? Warum passiert das hier mitten auf dem Weg? Nun, es wird nicht geschildert. Aber im Zusammenhang können wir erkennen, dass Jesus hier von seinem Opfer, von seinem Leiden berichtet und dass er zielstrebig nach Jerusalem auf dem Weg ist. Dass er genau weiß, wohin es geht und dass er nicht zurückblickt. Ja, Lukas 9, Vers 51 macht uns das so deutlich. Das ist auch ein Schlüsselvers übrigens im Lukas-Evangelium. Da richtet er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Ab da ging er diesen Weg nach Jerusalem, die Augen nur auf das gerichtet, was er für uns Menschen tun wollte. Und nun zum dritten Mal berichtet Jesus davon. Er nimmt die 12 nochmal zu sich und erklärt ihnen, was mit ihm geschehen sollte. Vorher hat er nur sie gelehrt über das und hier schreibt Markus explizit das, was mit ihm geschehen sollte. Das, was mit Jesus geschehen sollte. Er hat sich auf den Weg gemacht. Er hat sich auf den Weg gemacht, schon in der vorausgegangenen Ewigkeit. Er verließ die Herrlichkeit und wurde Mensch. Und irgendwann in seinem Dienst richtet er seine Augen darauf, nach Jerusalem zu gehen und den Weg gehorsam bis ans Kreuz zu gehen. Am Kreuz zu sterben für die Menschheit. Für dich. er deine Erlösung bewirkt. Und deswegen möchte ich dir eine Frage stellen. Und die Frage gilt nur für Christen, weil nur Christen erlöst sind. Wenn du jetzt hier sitzt und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dann höre gut zu. Ich erkläre dir heute, wie Jesus sich auf den Weg gemacht hat für dich, um sich zu opfern am Kreuz, dass er auferstanden ist für dich, um deine Sündenschuld vor Gott zu bezahlen. Aber wenn du das noch nicht getan hast, wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dann bist du noch nicht erlöst. Das macht die Bibel deutlich. Und deswegen möchte ich die Frage stellen an alle, die Christen sind. Wie reagierst du heute darauf, wenn du das hörst und daran erinnert wirst, dass er dich erlöst hat, dass er dich freigekauft hat, dass er sein Leben für dich gegeben hat? Ist es gleichgültig? Bist du froh? Bist du dankbar dafür? Jesus hat sich für dich auf den Weg gemacht. Deine wunderbare Erlösung durch ihn soll sich dann letzten Endes auch in deinem Leben widerspiegeln. Die tiefe Dankbarkeit, die ein Anubis hatte, als er gesehen hat, boah, dieser Vogel, der hat sich für mich geopfert. Die tiefe Dankbarkeit soll sich auch in deiner Beziehung zu Jesus Christus widerspiegeln. Der Vergleich hinkt an dieser Stelle natürlich etwas, weil Jesus kein einfacher Vogel ist. Aber Menschen in deiner Umgebung, da wo du täglich bist, sehen sie, dass du mit Jesus lebst, dass du ein Erlöster bist, wo du auf dem Weg bist, täglich in deinem Lebensweg, sehen die Menschen das? Wie können sie es sehen? Indem du ein gutes Vorbild bist, ein gutes Zeugnis abgibst. Indem du Dinge tust, die Gott ehren und Dinge sein lässt, die Gott nicht ehren. Die Liebe, die du zu den Menschen hast, die Liebe, die du zu deinen Geschwistern hast. Christus hat sich für dich hingegeben. Er hat sich ganz geopfert. Und du, der du die Erlösung schon erlebt hast, der sie erfahren hat, der sie in Anspruch genommen hat, du darfst dankbar sein für sein hingegebenes Opfer. Und das ist, ich sag mal, die erste Anwendung zu diesem Punkt. Sei dankbar, dass er sich auf den Weg gemacht hat für dich. Dass er, der alles hatte in der Herrlichkeit, dass er Mensch geworden ist für dich, um deine Erlösung zu bewirken. Und so schauen wir uns zweitens an, er hat sich geopfert. Er hat sich geopfert. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, sagt Jesus, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Jesus sagt, siehe, Achtung, jetzt kommt was Wichtiges. Hört gut zu. Aus dem Mund von Jesus in aller Deutlichkeit, das, was mit ihm geschehen wird. Ja, wir haben ja gelesen, das, was ihm widerfahren würde, darüber redet er. Und so wissen die Jünger jetzt in aller Deutlichkeit, wer geht, wohin es geht, wer Jesus ist und was passieren wird. Macht Jesus alles hier deutlich. Und er definiert das Ziel ganz klar, es ist Jerusalem, da wird das alles geschehen. Für uns gibt es kein Zurück mehr. Er hat sich geopfert. Und er sagt von sich hier, das hat er auch vorher schon im Markus-Evangelium gesagt, dass er der Sohn des Menschen ist. Klingt jetzt erstmal nicht so interessant, aber wenn wir ins Alte Testament blicken, in Daniel 7, das können wir mal aufschlagen. Einmal den Prophet Daniel suchen. Dann verstehen wir, woher dieser Begriff kommt, der Sohn des Menschen. Und wie Jesus ihn dann konsequent im Neuen Testament auf sich anwendet. Und damit deutlich macht, er ist derjenige, von dem diese Vision, die Daniel hat, spricht. Daniel 7, die Verse 13 und 14. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn des Menschen. Und er kam zu den Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihm. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Das ist eine Prophezeiung über den Messias im Alten Testament. Jesus Christus, der Sohn des Menschen, der ein ewiges Reich aufrichten wird. Vielleicht kennen wir die David-Prophezeiung, die David bekommen hat. Dein Königtum wird bestehen auf ewig. Nicht, weil David so toll ist, sondern weil einer aus der Linie von David kommt, der ein ewiges Reich aufrichten wird. Das ist der Messias, das ist Jesus Christus. Und darum sagt Jesus von sich, dass er dieser Sohn der Menschen ist, weil er der ist, der auch das tun wird, ein ewiges Reich aufrichten. Wer ist nun dieser Jesus? Was sagen die Menschen, der ich bin? Wer ist Jesus? Diese Frage zieht sich durch das ganze Markus-Evangelium durch. Ja, es ist eine Schlüsselfrage. Immer wieder fragen die Menschen, wer ist er? Und sie staunten und fragten sich, wer er ist. Es ist die Frage, die Jesus seinen Jüngern ganz oben in Caesarea Philippi, erinnert euch an die Karte, stellt. Was sagen die Menschen, wer ich bin? Wer ist Jesus? Markus macht in den ersten 8 Kapiteln seines Evangeliums so deutlich, wie Jesus unermüdlich den Menschen gedient hat. Heilungen, Wunder. Durch seine Taten zeigt er, dass Jesus der Gottesknecht ist, der gekommen ist, um den Menschen zu dienen. Er macht deutlich, wie Jesus der Herr über Wind und Meer ist bei der Stillung des Sturms. Er ist Herr über die unsichtbare Welt, er treibt Geister aus. Er ist der Herr über Tote, weckt Tote zum Leben. Ist das nicht genug, um zu erkennen, das, was Markus deutlich machen will, dass Jesus wer ist? Dass er der Christus ist, der Retter der Welt. Was sagen die Menschen, wer ich bin, fragt Jesus. Die Jünger sagen ihm, ja, die Menschen sagen, Johannes der Täufer, andere sagen Elia, andere sagen, du bist einer der Propheten. Und dann kommt etwas, das sagt Petrus, aus voller Überzeugung, wer er glaubt, wer Christus ist. Was sagt Petrus in Kapitel 8? Du bist der Christus. 8 Kapitel zeigt Markus das auf, durch das, was Jesus getan hat. Und für Petrus war klar, du bist der Christus. Und bis dorthin, in Caesarea Philippi, wurde Jesus durch mächtige Taten vorgestellt. Und jetzt ist deutlich geworden, er ist der Christus. Der Christus, der Sohn des Menschen, der gekommen ist, um sein Leben als Lösegeld zu geben. Er kauft dich frei von deiner Schuld in Jerusalem. Und das schauen wir uns jetzt an. Was passiert in Jerusalem? Jesus sollte vor den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert worden. 2 Überlieferungen gibt es hier. Einmal von jemandem an die hohen Priester und Schriftgelehrten und dann die zweite von den hohen Priestern und Schriftgelehrten an die Nation. Die hohen Priester, Teil der geistlichen Elite Israels. Die Schriftgelehrten ebenso, geistliche Elite. Vielleicht erinnert ihr euch an die Apostelgeschichte, da haben wir immer von einem hohen Rat gesprochen. Da waren die hohen Priester, die Schriftgelehrten und auch diese dritte Gruppe drin, die Ältesten. Und die erste Leidensankündigung Jesu in Kapitel 8, in Markus 8, macht auch das deutlich, dass die alle drei dabei beteiligt sind. Und Jesus sagt von ihnen, dass diese Gruppierung ihn zum Tode verurteilen werden. Was ist interessant daran? Sie werden es nicht selber vollstrecken. Sie verurteilen ihn nun zum Tod, aber werden es nicht selber vollstrecken. Und wenn wir zurückgehen nach Markus 14, können wir mal 2 Verse lesen. Wie sie das versucht haben, wie sie alles dran gegeben haben, aber sie hatten einen Hinderungsgrund. In Markus 14 die ersten beiden Verse direkt. Das waren die letzten Tage vor Jesu Tod. Es war nach 2 Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten, haben sie, suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten konnten. Aber sie sagten nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. Also sie selbst versuchten ihn zu töten, aber ihr Hinderungsgrund war letzten Endes das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote. Wo sie sich selber gesagt haben, oh, hier können wir nichts machen. Sie wollten die Tötung nicht durchführen. Und wieso wusste Jesus schon vorher Bescheid? Nun, der Termin, der stand schon in der Ewigkeit vorher fest. Und Spätestens seit Daniel 9 konnten die Menschen sogar errechnen, wann, und ich zitiere Daniel 9, wann ihr Gesalbter ausgerottet werden und keine Hilfe finden wird. Der Gesalbte, der Messias, der Christus, wird ausgerottet werden, wird sterben und wird keine Hilfe finden. Und das sind die 70 Jahrwochen, die Daniel deutlich macht, das würde jetzt viel zu weit führen, aber man kann das von da an errechnen und es ist höchst interessant. Daniel ist ein sehr interessantes Buch und so hat Gott es sich erdacht, dass letzten Endes die römische Besatzung, die zu der Zeit geherrscht hat, die Tötung durchführen sollte. Sie haben Christus an das Kreuz genagelt. Und darum musste er den Nationen überliefert werden, weil die hohen Priester und Schriftgelehrten das nicht tun wollten, aber die römische Besatzung sollte es tun. Und was machen sie mit ihm? Was lesen wir hier? Sie werden ihn verspotten, ihn anspeien, geißeln und töten. Das passiert mit deinem Jesus. Passierte. Bevor der Sohn des Menschen sterben sollte, sollte er Dinge der Verwerfung, des Leidens erleben. Dinge, die mit dem Mund geschehen, die aus dem Mund herauskommen. Dinge, die mit den Händen geschehen und die durch die Hände gingen. Der Spott aus dem Mund heraus gegenüber Jesus. Das Anspeien aus dem Mund heraus. Mit den Händen haben sie ihn geschlagen und gegeißelt. Und Matthäus berichtet auch in der Parallele der dritten Leidensankündigung die Tötungsart, Kreuzigen durch die Hände und Füße von Jesus. Harte Worte über den Christus, die hier gesprochen werden. Und da kam Petrus nicht drauf klar. Bei der ersten Leidensankündigung tadelte Petrus den Jesus nur und sagte, das kann doch nicht sein. Bei der zweiten Leidensankündigung sehen wir, wie Markus deutlich macht, die Jünger haben es nicht verstanden, was da geschehen wird. Der Messias, der Christus, sollte sterben? Ja, er hat sich geopfert. Für dich. Für dich hat Christus, der Gottesknecht, sich geopfert und sein Leben als Lösegeld gegeben für deine Sündenschuld. Und warum frage ich dich dieselbe Frage? Wie reagierst du darauf, wenn du das hörst und daran erinnert wirst, dass er dich erlöst hat? Gleichgültig? Bist du froh? Bist du dankbar? Wenn wir uns das alles nochmal anschauen, was mit unserem Jesus da geschehen ist. Er wurde von einem Freund verraten. Er wurde gefangen genommen. Er wurde verhört. Er wurde gegeißelt. Er wurde geschlagen, er wurde angespuckt, er wurde verhöhnt, er wurde durch die Stadt gepeitscht, er wurde gezwungen, sein eigenes Kreuz zu tragen, er wurde ausgelacht, ihm wurden Nägel durch Hände und Füße gebohrt, er wurde versucht, er wurde gedemütigt, er wurde verlassen. Er wurde von Gott verlassen. Er verreckte bitterlich am Kreuz. Jesus hat sich geopfert. Für dich. Christus hat all diese Leiden auf sich genommen, um für deine Sündenschuld zu sterben. Das Opfer dieses Einzelnen hat ausgereicht. Und wie reagierst du darauf, wenn du das hörst? Wirst du das damals darauf reagiert, als du es mal verstanden hast und das im Glauben angenommen hast? Bist du nicht froh, dass diese Sündenschuld weg war? Dass du weißt, ich kann ewig leben? Er hat sein Leben geopfert. Packt dich das, dass ein Unschuldiger für dich ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist? Die erste Liebe, ist sie bei dir noch da? Jesus, alles für Jesus. Und ich sagte, der Kontext hier, es ist Aufopferung, Hingabe, Leiden, Nachfolge. Wie sieht dein Opfer aus für Christus? Zeit, Geld und Kraft. Jesus hat es uns vorgemacht, sein Vorbild ist zum Nachahmen geeignet. Nicht, dass wir uns irgendwo an ein Kreuz hängen sollen, aber sein Vorbild in Hingabe und Aufopferung. Es geht um die Nachfolge in Opfer und Hingabe. Und was soll deine Antwort sein? Dankbarkeit und Hingabe. Deine persönliche Aufopferung, dass du ihn bekennst und ihm deutlich machst, ich bin dein Schlachtopfer, wie es Römer 12 deutlich macht. William Booth, vielleicht kennt der ein oder andere den, das war der Gründer der Heilsarmee, der bekannte jeden Morgen kniend über seinem Bett: Jesus, mein Bett ist dein Altar, ich selbst dein lebendiges Schlachtopfer. Und er drückt damit aus: Jesus, ich gebe mich dir hin, ich opfere mich für dich, zeig mir, was ich heute für dich tun kann. Wir können uns andersherum fragen, was sind wir nicht bereit aufzugeben, was sind wir nicht bereit hinzugeben? Geld, Besitz, Fernseh, Computerspiele. Was von unserer Zeit wollen wir nicht opfern? Was von unserer Kraft wollen wir nicht opfern? Was hält dich ab, Christus alles zu geben? Was hältst du zurück für dich? Bekenne ihm das und gebe es ihm ab. Bekenne ihm heute und hier, dass du auf seine Gnade angewiesen bist. Dass er dir helfen soll, für ihn zu leben. Dass er dir die Punkte im Egoismus nimmt, wo wir Dinge festhalten, die wir für uns tun wollen. Und dass wir uns ihm hingeben, in all unseren Lebensbereichen. Christus selbst, ein Vorbild dafür. Er hat letzten Endes sein Leben gegeben für dich. Und warum können wir ihm das bekennen? Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Er ist auferstanden. Er lebt. Er ist auferstanden und so kündigt es Jesus hier an in unserer Begebenheit. Nach 3 Tagen wird er, der Sohn des Menschen, auferstehen. Mehr ist er nicht. Wir sehen, es ist so kurz gehalten hier, so wie auch Markus in seinem Evangelium in Kapitel 16 nur eine kleine Passage darüber berichtet. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Der Sohn des Menschen ist der, der sich auf den Weg gemacht hat, der sich geopfert hat und der auferstanden ist. In Daniel 7 haben wir gesehen, dass er mit den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Das ist eine Prophetie auf das Wiederkommen Christi mit den Wolken auf diese Erde. Also irgendetwas musste passieren zwischen dieser Begebenheit und dem, dass er irgendwo aus der Herrlichkeit wiederkommen wird. Und er löst es hier auf und sagt: Ich werde auferstehen. Jesus wird auferstehen. Und Matthäus 20 macht das so schön deutlich, dass die Parallele der dritten Leidensankündigung im Passiv: Er wird auferweckt werden. Er wird auferweckt werden. Gott hat ihn auferweckt. Und so sehen wir, das Endziel in Jerusalem ist das Opfer Christi und die Auferstehung, um sein Leben zu geben als Lösegeld für dich. Und die Jünger, die haben das nicht kapiert. Die dritte Leidensankündigung, wenn wir sie in Lukas lesen würden, sie haben sie nicht kapiert. Lukas sagt mit dreifachem Nachdruck: Sie haben es nicht verstanden, sie haben es nicht begriffen und es ist vor ihnen verborgen. Als Jesus ihnen das prophezeit hat, haben sie es nicht begriffen. Nun klar, sie erwarteten von Christus große Dinge. Für sie war das nicht so dieser typische Siegertyp, der gekommen ist und mal richtig aufgeräumt hat, der sein Reich hier aufbaut. Siegertypen, Sieger. Sieger bekommen einen Kranz aus Lorbeeren. Jesus bekam eine Krone aus Dornen. Siegern wird auf die Schulter geklopft. Jesus wurde mit einem Rohr auf den Kopf geschlagen. Sieger erhalten viel Jubel. Jesus hat Hohn und Spott erhalten. Sieger tragen eine Goldmedaille. Unser Christus hat sein eigenes Kreuz getragen. Sieger werden auf ein Podest hochgestellt zwischen dem 2. und 3. Platz. Jesus wurde auch hoch erhoben an ein Kreuz zwischen 2 Verbrechern. Sieger bekommen Blumen, sie bekommen Sportgetränke. Jesus bekam einen Schwamm voll Essig. Und da musst du dich doch echt fragen: An so jemanden glauben Leute? Vielleicht, der du hier bist und noch nicht an Jesus glaubst, warum solltest du an so jemanden glauben? Würdest du so jemanden vertrauen, der, wo es so aussieht, als würde er eine Niederlage erleiden? Wo du denkst, Versager? Schau mir weiter. Sieger kämpfen im Wettkampf für den eigenen Ruhm und die eigene Ehre. Jesus kämpfte für andere, für Sünder. Sieger werden ihren Ruhm verlieren und sie werden sterben. Jesus ist auferstanden und lebt in Ewigkeit. Und wir dürfen rückblickend wissen, dass Jesus auferstanden ist. Er ist der Sieger. Er lebt und sitzt zur Rechten Gottes. Und dieses Zitat ist aus dem 1. Korinther 15. Das können wir noch gemeinsam lesen. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Schlagen auf 1. Korinther 15, die Verse 54 bis 58. Ein ganzes Kapitel schreibt Paulus über die Auferstehungshoffnung. Über die Hoffnung, die wir haben, weil Christus selbst auferstanden ist. Und mit diesen 5 Versen schließt er dieses Kapitel. Er sagt, wenn aber das Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde, das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und wird das nicht herrlich sein, wenn die Unvergänglichkeit unser sterblicher Leib einmal abgetan wird und wir einen neuen Leib bekommen werden, davon spricht Paulus auch vorher. Wenn wir einmal bei ihm sein werden und Unvergänglichkeit erleben werden, hast du diese Hoffnung? Siehst du, dass Christus den Sieg errungen hat? Und dann fordert Paulus uns auf. Was sollen wir tun? Begib dich hin in das Werk des Herrn. Diene dem Christus, opfere dich für ihn auf, weil du diese Perspektive hast, weil du diese Hoffnung hast, weil du den Blick auf Jesus hast, auf das, was einmal sein wird. Gebe dich ihm hin mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Und deswegen frage ich dich zum dritten Mal, wie reagierst du heute darauf, wenn du das hörst und daran erinnert wirst, dass er dich erlöst hat? Gleichgültig? Froh? Voller Dank? Voller Hoffnung? Die Jünger damals haben diese Prophetie nicht verstanden. Lukas berichtet, sie haben es nicht kapiert. Aber wie ein Anubis, das auch erst voll und ganz begriffen hat in dem Moment, wo es geschehen ist, so dürfen wir heute rückblickend alles haben. Wir haben die ganze Geschichte niedergeschrieben. Und wir dürfen wissen, Jesus ist auferstanden und er hat sein Erlösungswerk vollbracht. Er ist erhoben, sitzend zur Rechten Gottes in Herrlichkeit. Und darum bekenne ihm, ja Jesus, du allein bist mein Erlöser und du allein bist mein Herr. Ich möchte mich dir hingeben. Und so hat uns Markus heute aufgezeigt, wie Jesus Christus bereits zum dritten Mal über sein Opfer, über seine Auferstehung, sein Leiden, all das berichtet hat. Und wenn du heute hier sitzt und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dann rufe ich dich auf, lass dich versöhnen mit Gott, indem du das im Glauben annimmst, was Jesus Christus für dich getan hat. Indem du umkehrst von deinem alten Leben ohne Jesus und erkennst, dass du vor Gott schuldig bist, weil du das getan hast, was ihm nicht gefällt, Sünde. Lass dich versöhnen mit Gott. Und wenn du an Christus glaubst und ihm dein Leben übergeben hast, dann darfst du wissen, Christus hat dich erlöst, freigekauft von deiner Sündenschuld durch die Hingabe seines eigenen Lebens. Die Hingabe Christi für deine Erlösung. Er hat sich auf den Weg gemacht für dich. Er hat sich geopfert für dich. Er Er ist auferstanden für dich. Und ich hoffe, dass du heute ein Stück weit neu ergriffen davon bist, neue Aspekte gesehen hast, die du mitnehmen kannst, dass er das für dich getan hat und was das mit deinem Alltag zu tun hat. Wie du vorangehen kannst. Und wir dürfen rückblickend wissen und verstehen, was geschehen ist. Er alleine wird dich retten, auch wenn er am Ende nicht mehr lebt. Über Jesus dürfen wir wissen, er hat sich auf den Weg gemacht, er hat sich geopfert, aber er ist auch auferstanden. Bei ihm kannst du Vergebung erfahren, bei ihm darfst du ewig leben. Amen.